Willkommen zum Anomalistik Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal geht es um das Thema UFO-Forschung in Deutschland. Dazu begrüße ich herzlich meinen Gast, Dr. Danny Amon. Er ist Medizininformatiker und seit 2003 Mitglied der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, die GEP, seit 2004 Mitglied der GFA, der Gesellschaft für Anomalistik, und seit 2008 zweiter Vorsitzender der GEP und Redakteur des vereinseigenen Journals für UFO-Forschung. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben, hier beim Podcast mitzumachen. Ich würde Sie zuerst fragen, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, UFO-Forscher zu werden. Und das als Medizininformatiker, ja.
Genau, ja, also was mein Berufsleben angeht, war ich schon immer naturwissenschaftlich technisch interessiert, habe also Informatik studiert, mich dann in Medizininformatik entsprechend weitergebildet, auf dem Bereich auch promoviert und arbeite jetzt an einem Universitätsklinikum. Und meine Hobbys sollten immer einen Ausgleich für meine Arbeit darstellen, wie das ja oft so ist, ne? Und jetzt ist das so, dass ich selber in Südthüringen geboren bin, also ein Teil der ehemaligen DDR, Bezirk Suhl damals. Und es ist ja recht bekannt, dass die DDR als säkularer Staat solche parawissenschaftlichen Themen, ja, von Esoterik über Astrologie bis hin zu UFO-Forschung offiziell geächtet hat. Ja, und dementsprechend gab es bei uns auch nur ganz schwer erhältlich Literatur zu dem Thema oder überhaupt Informationen, sodass mir also solche Themen überhaupt gar nicht bekannt waren. Als Kind, das ich damals noch war. Und dann kam die Wende, ja, und die Ausstattung unserer Läden änderte sich. Ja, auf einmal konnte man Produkte kaufen, die aus dem Westen herüberkamen. Und das traf auch für unsere Buchhandlungen zu. Und auf einmal gab es dort Literatur zu Themen, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Und ich bin schon seit frühester Kindheit auch in unserer Bibliothek angemeldet gewesen, habe mir dort immer Bücher ausgeliehen und war total verblüfft, dass da auf einmal Sachliteratur verfügbar war zu Themen, die ich nicht kannte. Ja, und UFOs war natürlich das Eindrücklichste und dementsprechend habe ich dann meine Eltern gebeten, mir dieses eine Buch zu kaufen, was mich interessiert hat, und es war das Buch UFOs, es gibt sie, von Ed Walters, also die klassischen Gulf Breeze UFOs. Das war damals ja der Hype, also ist ja zu Beginn der 90er Jahre wurde das ja bekannt, und dementsprechend hatte dann Ed Walters dann zusammen mit seiner Frau auch dieses Buch geschrieben, was ich natürlich später als großer Schwindel entpuppen sollte. Aber das wusste ich damals noch nicht. Ich habe das Buch also mit großer Spannung konsumiert. Und wer also die Geschichte kennt, die Geschichte der Walters, die beginnt also mit UFO-Sichtungen, geht aber dann sehr schnell in beinahe Entführungen. Und Walters selbst schildert dann also eine lebenslange Geschichte, wo er mehrfach entführt wurde und sich immer wieder versucht hat, gegen die Aliens zu wehren, teilweise auch erfolgreich. Und vor allen Dingen auch sehr spektakuläre UFO-Bilder in seinem Buch präsentiert, die man so, auch was die Form des UFOs angeht, eigentlich nirgendwo wiederfindet. Also es hat schon eine gewisse Einzigartigkeit, auch wenn der Typus der Aliens, den er gesichtet hat, dann doch den kleinen Grauen entspricht, die ja damals auch schon bestens bekannt waren, überall außer in Ostdeutschland. Und so fügt sich das Buch ein Stück weit in diese UFO-Historie ein. Aber für mich war das völlig neu, völliges Neuland, und ich habe das also verschlungen als Kind, werdender Jugendlicher, und habe begonnen, mich einfach für dieses Thema UFOs zu interessieren. Wie kommt es, dass Menschen solche Beobachtungen machen und dann auch scheinbar mit Wesen in Kontakt treten, und man weiß gar nichts davon. Ja? Also ganz offiziell wird wenig davon erzählt. Es gibt irgendwie Buchpublikationen dazu und das war's. Ansonsten kommt einem das Ganze vor wie Science Fiction. Ja, und ein Stück weit habe ich das auch so behandelt, eine Zeit lang. Ich war ja noch jung, habe also versucht, die Literatur zu konsumieren. Es kamen dann weitere Bücher dazu. Alles, was so aufkam, das gilt auch für deutschsprachige Literatur. Ja, kurz darauf begann dann Johannes Fieback aus dem deutschsprachigen Raum auch mit Entführten zu arbeiten und seine Bücher zu veröffentlichen. Und die habe ich natürlich auch entsprechend gelesen. und konnte mir dadurch einen ganz guten Überblick verschaffen, halt wie gesagt vom allgemeinen UFO-Phänomen bis hin zu den Entführungen, natürlich ein ganz spannendes Thema innerhalb der UFO-Thematik. Ja, und das ging dann damit weiter, dass ich dann nach dem Abitur mein Studium begonnen habe, also mein Informatikstudium, und da ein bisschen anderweitig beschäftigt war und das UFO-Thema ein bisschen aus den Augen verloren hatte. Und so Anfang der 2000er aber auch gemerkt habe, dass mir eigentlich was fehlt, dass also dieser Ausgleich, ne, dass man hobbymäßig was anderes macht und ein bisschen den Kopf frei kriegt von den harten Informatikthemen, ja, ein bisschen zu einem anderen Thema hin. Das hat mir dann gefehlt. Aber dieser reine Buchkonsum, der war dann nicht mehr genug für mich. Ja, also ich habe gedacht, ich könnte mir jetzt weiter Bücher kaufen, aber das wird eben zu nichts führen, außer dass ich halt immer mal wieder was Interessantes lese. Da kann man auch Science-Fiction-Literatur lesen. Ne? Habe ich ja auch gemacht. Aber das UFO-Thema birgt ja noch mehr in sich. Da kann man selbst aktiv werden. Man kann was tun. Und da hat mich interessiert, jenseits von Johannes Fieback, von dem ich wusste, dass er eben, wie gesagt, im deutschsprachigen Raum mit Entführten arbeitet, gibt es da noch mehr? Gibt es eigentlich UFO-Vereine in Deutschland? Und wie der Zufall das wollte, war in einem von den Büchern von Johannes Fieback im hinteren Teil eine Auflistung von deutschsprachigen UFO-Organisationen und auch Publikationen, und da war die GEP mit dabei. Und dann habe ich gedacht, na, das ist ja interessant, klingt spannend. Die machen also tatsächlich Falluntersuchungen. Sie beschäftigen sich mit UFO-Sichtungen hier im deutschsprachigen Raum. Da kann man doch versuchen, Mitglied zu werden. Und so ist das dazu gekommen, dass ich selbst dann ab 2003 in der GEP Mitglied geworden bin.
Ja, genau. Wie groß sind die? Das sind einer der größten Vereine, glaube ich, in Deutschland, was die Sache angeht, oder?
Ja, tatsächlich ist die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens die größte und auch die älteste Vereinigung, die sich mit dem Thema befasst. Wir wurden immerhin schon 1972 gegründet, damals noch als UFO-Jugendclub Lüdenscheid, ist also auch aus der Jugend heraus entstanden, allerdings von unserem Vorsitzenden Hans-Werner Peiniger, der 1957 geboren ist, und seine Jugend fiel also in den Anfang der 70er Jahre, da war ich noch gar nicht geboren. Da wurde das als Jugendclub gegründet, auch nicht von ihm alleine, und umfasste damals schon einige Mitglieder und weitete sich dann recht bald aus zur Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens. Man gab dann im Jahr 1980 auch das Journal für UFO-Forschung zum ersten Mal heraus. Das heißt also auch, diese Publikation, das zweimonatlich erscheinende UFOF, hat schon eine lange Veröffentlichungshistorie in Deutschland. Und ja, der Verein hat bis heute durchgehalten, hat sich natürlich über die vielen Jahre sehr stark gewandelt. Ja, also in den 70er Jahren hat man natürlich noch nicht mit den digitalen Medien arbeiten können, so wie wir das heutzutage tun, sondern da ging es um Briefe schreiben und Fotokopieren und Fotos auf dem Postwege austauschen. Und inzwischen sind wir im digitalen Zeitalter angekommen, und die GEP hat inzwischen über 160 Mitglieder über ganz Deutschland verteilt, einige auch im Ausland, Österreich, Schweiz oder noch weiter. Und in vielen Vereinen ist das ja so, wir haben eine große Anzahl an Mitgliedern, aber es gibt eine kleinere Anzahl an Mitgliedern, die sich aktiv betätigen, und die führen da ganz unterschiedliche Dinge durch. Es gibt also die üblichen Aufgaben, unsere Webpage muss administriert werden oder unsere Facebook-Gruppe. Aber auf der anderen Seite führen wir natürlich auch die schon benannten Fallermittlungen durch. Das heißt, die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens zeichnet sich als gemeinnütziger Verein vor allen Dingen dadurch aus, dass sie ein Ansprechpartner ist für Personen, vornehmlich im deutschsprachigen Raum, aber auch darüber hinaus, die von sich sagen, ich habe etwas erlebt, ich habe etwas gesehen, was mit dem Thema UFOs, UAP zu tun hat, und ich möchte gerne wissen, was das war. Ich möchte also, dass sich jemand, der eine Kompetenz darin hat, damit auseinandersetzt und mir hilft, das zu ergründen, was hinter diesem Erlebnis steckt. Das ist der Hauptauftrag der GEP als Verein. Und dem kommen wir heute nach inzwischen fast 50 Jahren immer noch nach.
Mhm. Fallermittlung, das heißt Ansprechpartner für jemanden, der meint, ein UFO gesehen zu haben. Es gibt diese, habe ich gelesen, es gibt diese berühmte Zahl von 5%, die übrig bleiben. Also dass 5% der Fälle, die gemeldet werden, nicht erklärt werden können oder theoretisch UFOs sein könnten. Da würde ich mal gerne schauen, was denn sonst noch so gemeldet wird. Also wie läuft das klassisch, wenn jetzt jemand irgendwas sieht? Meldet er sich sofort, überstürzt, denkt er erstmal drüber nach und meldet sich ein paar Tage später per Telefon oder schreibt er eine Mail? Wie passiert sowas?
Das ist ganz unterschiedlich. Wie gesagt, wir sind ja im digitalen Zeitalter. Wir sind natürlich auf allen Kanälen erreichbar. Ich habe schon von einer Facebook-Gruppe gesprochen. Das heißt, man kann uns über die sozialen Netzwerke ansprechen. Man kann uns aber auch eine E-Mail schreiben oder ganz klassisch noch anrufen. Da läuft ein Anrufsbeantworter tagsüber. Oder wenn das GEP-Büro in Lüdenscheid besetzt ist, dann geht natürlich direkt jemand ran. Und so kann man uns erreichen. Und tatsächlich ist das sehr unterschiedlich. Sehr oft ist es so, dass die Personen, die UFOs gesichtet haben, heutzutage auch sehr oft direkt aufgenommen, ja, mit ihrem Handy. Jeder hat ja ein Handy dabei und da kann man auch natürlich sofort auf den Auslöser drücken. Das heißt, wir haben auch sofort übersandtes Material und die Leute melden sich dann relativ direkt bei uns, ne, und sagen, ich habe letzte Nacht was gesehen oder jetzt gerade beim Spaziergang oder ich habe Handyfotos gemacht gestern und habe mir die nochmal angeguckt. Auf einmal ist da ein seltsames Objekt aufgetaucht. Das gibt es. Es gibt aber auch weiterhin die Melder und Melderinnen, die erst nach vielen, vielen Jahren mit ihrem Erlebnis sozusagen an uns herantreten. Und das kann unterschiedlichste Gründe haben. Einerseits, weil sie eben selbst nicht richtig wissen, wie sie mit dem Erlebnis umgehen sollen. Man muss ja auch erstmal darauf kommen, dass man das Ganze als UFO einordnet, dass man vielleicht im Internet sucht, dass man uns findet und dann sagt, jetzt möchte ich doch diesen Verein einschalten. Die scheinen sich da auszukennen. Ich möchte mit denen Kontakt aufnehmen. Das kann also auch sehr lange dauern. Eben wie gesagt, weil man es vielleicht gar nicht weiß, an wen soll ich herantreten. Es gibt auch Zeugen, die eine regelrechte Odyssee hinter sich haben. Die rufen dann bei Polizei an, bei Sternwarten und so weiter. Werden dann immer weiter verwiesen und mit bisschen Glück landen sie am Ende dann auch bei uns. Aber kann auch schief gehen. Ja, also es ist durchaus nicht gesetzt, dass wir jetzt tatsächlich alle Fälle gemeldet bekommen. Das hat hauptsächlich, wie gesagt, was damit zu tun, dass man das Ganze erstmal als UFO einordnen muss. Und das muss uns auch immer klar sein, dass wir immer einen gewissen Teil der UFO-Sichtungen, der tatsächlichen Sichtungen, Beobachtungen gemeldet bekommen, nämlich derjenigen, die das Ganze als UFO einordnen, die sich bei uns als Verein melden und die auch möchten, dass ihr Fall untersucht wird. Ja, also kann ja auch Melder, Melderinnen geben oder Sichter und Sichterinnen, die sagen, mir reicht das. Also ich weiß, was ich gesehen habe. Ich weiß, dass das nichts ist, was ich erklären kann. Und das muss mir auch keiner erklären. Das reicht mir auch. Das ist möglich. Und so gibt es ganz unterschiedliche auch erstens Arten und Weisen, wie man an uns herantritt und eben auch Reaktionen auf das eigene Erlebnis. Und damit müssen wir einen Umgang finden. Wie gesagt, davon hängt dann so ein bisschen ab, wie wir mit der Fallermittlung weitermachen, ob wir jetzt ein ganz brandaktuelles Handybild bekommen oder jemand so ein Ereignis berichtet, was 30 Jahre her ist. Da unterscheidet sich dann das Vorgehen in der Fallermittlung.
Kann man nach 30 Jahren überhaupt noch irgendwas machen?
Also prinzipiell schon. Man kann natürlich vor allen Dingen erstmal die Mitteilungen des Sichters oder der Sichterin so weit wie möglich aufnehmen. Manchmal, je nachdem, wie spektakulär das Gesehene war, lohnt sich auch noch ein Vor-Ort-Interview, eine Begehung oder es gibt tatsächlich doch auch Fotos. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Oder noch andere Zeugen. Man kann dann versuchen, andere Zeugen noch zu finden. Das gab es auch schon, dass man dann alte Kontakte nochmal reaktiviert und sagt, erinnerst du dich noch, als wir damals dieses Erlebnis hatten, ich habe das jetzt gemeldet, wärst du auch bereit, hier zur Verfügung zu stehen und dann könnte eine weitere Person das Erlebnis nochmal schildern. Das ist alles möglich, also prinzipiell schon. Die Untersuchungsmöglichkeiten sind dann natürlich limitiert. Man kann auch weiter zurückreichend noch Wetterdaten abrufen, ne, und ähnliche Dinge. Aber an einer bestimmten Stelle kommt man dann sicherlich nicht mehr weiter. Das ist schon richtig. Das ist mit aktuellen Fällen natürlich anders. Da hat man ganz andere Möglichkeiten der Fallermittlung.
Ja, was macht einen guten Zeugen aus? Also was für Daten sollte der liefern? Der wahrscheinlich, wo er was gesehen hat, genau wann? Vielleicht noch in welche Richtung er geschaut hat? Ja, auf jeden Fall.
Ganz unbedingt. Also man muss natürlich dazu sagen, wir stellen jetzt direkt keine Anforderungen an die Zeugen, weil wir natürlich wissen, dass es prinzipiell so ist, dass der Mensch als jemand, der etwas wahrnimmt, der das dann aufnimmt, der das erinnert und der uns das mitteilt, in all diesen Prozessen Fehler machen kann, ja, ohne dass er dabei bewusst jetzt sozusagen uns täuschen will oder ähnliches, sondern das ist einfach ganz normale Erkenntnis aus der Wahrnehmungspsychologie, ne, aus dem, was wir heutzutage über das Erinnern wissen und eben auch aus Kenntnissen von qualitativen Interviews. Und solche Erkenntnisse müssen in unsere Arbeit mit einfließen. Ansonsten ist es so, dass wir die Zeugen durchaus strukturiert befragen können. Das heißt, wir haben also einen Fragebogen, den haben wir auch mit anderen UFO-Vereinen gemeinsam erarbeitet und denen eine Form gebracht, wo die wichtigsten Daten also abgefragt werden, genau diese Dinge, ne? Also was wurde denn genau gesehen, welche Form hatte das, welche Dynamik, welches Leuchterscheinen, wie war das Wetter zu dieser Zeit und so weiter und so fort, bis hin zu Daten des Zeugen selbst, ne? Also wie alt, welche Berufsausbildung vielleicht oder Hochschulabschluss, wie auch immer, ist der Zeuge, die Zeugin Brillenträger und so weiter. All diese Sachen, je spektakulärer und interessanter das Ereignis, umso mehr und umso genauer muss man solche Daten natürlich erheben. Und das ist Teil unserer Ermittlungsarbeit, ne? Also das unterscheidet sich je nachdem auch, ob ein Erlebnis geschildert wird, wie gesagt, etwas Spektakuläres, oder ob uns direkt halt Aufnahmen vorgelegt werden, die man dann auch unabhängig vom Zeugen untersuchen kann, was wir dann oft tun, wenn dann Handyfotos eingesendet werden. Dann würden wir uns die erstmal anschauen und mit bekannten sogenannten Stimuli, also möglichen Auslösern für so ein Foto oder für so ein Erlebnis vergleichen und dann gucken, ob man das einordnen kann.
Ja, es wird, ich denke, die Leute sind zufrieden, wenn man denen sagen kann, was die gesehen haben. Ne? Die wollen nicht unbedingt ein UFO sehen, sondern die wollen eigentlich wissen, was sie da gesehen haben.
In der Tat, das ist sehr oft so. Wir hatten erst letztens wieder eine E-Mail, das freut uns dann immer sehr, wo sich so eine Person nochmal sehr bei uns bedankt hat, dass wir das so sachlich und nüchtern aufklären konnten. Es gibt natürlich auch Menschen, die ein sehr außergewöhnliches Erlebnis hatten und die sich relativ sicher sind, dass das also nicht herkömmlich einordbar sind oder ist. Und da geht es dann oft auch um das Thema Bestätigung. Ja, also man kann ja nicht voraussetzen, dass eine Person jetzt mit dem UFO-Phänomen als solches vertraut ist oder hier sich darin auskennt, was es da alles für Möglichkeiten gibt, was man alles erleben kann sozusagen. Und dann ist es auch manchmal wichtig, einfach zu sagen, sie sind nicht alleine mit dem Thema. Also wie gesagt, die berühmten 5%, ja, die gibt es auch bei uns, die sich nicht erklären lassen. Und da kann man dann auch den Zeugen sagen, ja, also uns ist es leider auch nicht gelungen zu erklären, was sie da erlebt haben. Aber sie sind nicht alleine damit. Es gibt also noch andere Personen. Und ja, wir haben da durchaus eben die Möglichkeit zu erläutern, dass das Phänomen als solches ein reales ist, dass wir also da etwas gegenüberstehen, was wir bis jetzt nicht erklären können. Und das können wir dann auch nicht. Das heißt also, jedwede Interpretation oder Spekulation dem Zeugen gegenüber würden wir dann nicht vornehmen. Aber immerhin können wir darüber informieren, dass jemand, wie gesagt, damit nicht alleine ist. Das ist oft auch wichtig.
Ja. Ja, woraus setzen sich die 95% denn zusammen? Ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten mal in den Himmel geschaut, da habe ich diese Starlink-Satelliten gesehen, die so eine Kette gebildet haben. Und hätte ich das nicht gewusst, hätte ich gedacht, wow, UFO oder irgendwas Spezielles. Oder wenn die Venus sehr niedrig steht und hell scheint und man kennt das so nicht, dann wird man auch oft getäuscht. Sind das so die Klassiker, Satelliten, Planeten?
Ja, tatsächlich, also sogenannte astronomische Stimuli, ne? Sterne und Planeten zählen auf jeden Fall zu den erklärbaren Objekten, gesichteten Objekten. Die können auch manchmal ungewöhnlich, ne? Sterne können flackern und flirren. Es gibt Effekte, wo man meint, wenn man in den Himmel schaut, dass der Stern sich bewegt, obwohl das der sogenannte autokinetische Effekt ist und das sozusagen vom Gehirn oder von den Augen erzeugt wird. Alles Phänomene, mit denen jetzt ein Beobachter nicht unbedingt vertraut sein muss. Satelliten und Raketen, also Raketenstarts, ergeben oft sehr eindrucksvolle Bilder. Da, wo das der Fall ist, da kommt es sehr oft zu UFO-Sichtungen. Die genannten Starlink-Satelliten auf jeden Fall in ihrer eigentümlichen Kette. Die ISS als internationale Raumstation, wenn die auf ihrer Bahn über den Himmel zieht und sich sehr, sehr schnell bewegt, kennt auch nicht jeder. Einen ganz großen Anteil machen auch Ballons in unterschiedlicher Form aus. Es gab früher die sogenannten Himmelslaternen, die sind inzwischen über Deutschland weitestgehend verboten, weil das ja nur so ganz dünnes Reispapier ist und ein bisschen Kerzenwachs und ein Docht, den man da anzündet. Und leider haben diese Himmelslaternen, die in Asien zu Hochzeiten zu Tausenden aufgelassen werden, das ist ein ganz spektakuläres Bild, sieht auch sehr toll aus. Problem ist, wenn die dann, wenn das Reispapier irgendwie anbrennt und die abstürzen, dann können die sehr schlimme Brände verursachen. Vor dem Hintergrund hat man die in Deutschland verboten, man kriegt die gar nicht mehr zu kaufen. Aber es gibt natürlich auch andere Ballons, Folienballons, wenn man an die Ballons denkt, die man auf Jahrmärkten zu kaufen bekommt. Ne? Und die werden mit Helium gefüllt und lösen sich dann. Die haben die eigentümlichsten Formen von SpongeBob über irgendwelche Zahlen bis hin zum Disney-Schloss. Das sind alles Beispiele, die uns tatsächlich schon als UFO gemeldet wurden, weil man einfach aus der Ferne etwas am Himmel erkennt, das sich da irgendwie seltsam bewegt und das eine ganz komische Form hat. Und würde man es aus der Nähe sehen, würde man natürlich wissen, das ist einfach ein Folienballon. Aber man sieht es ja nicht aus der Nähe, sondern von weiter weg und kann das dann eben aufgrund der seltsamen Umstände dann nicht direkt einordnen. Es gibt auch noch andere Formen, Wetterballons, ne, Werbeballons und so weiter. Man kann so kleine LED-Blinkies in Luftballons reintun und die dann steigen lassen. Dann blinken die am Nachthimmel auch noch ungewöhnlich. Das wird auch ganz gerne gemacht. Das sind also immer so die Sachen mit einem leichten Dreh. Ne? Also den Ballon, denkt man, erkenne ich ja. Aber es gibt eben so viele verschiedene Formen und Farben und Möglichkeiten, die in den Himmel zu lassen, dass dann doch was dabei ist, was man noch nie gesehen hat. Ja, und noch einige andere Sachen. Lichteffektgeräte, was man früher von Discos kannte, was so in den Himmel strahlt, ist auch nicht jedermann bekannt. Und wenn man weiter weg ist, dann sieht man nur, wie sich da am Himmel so milchig-weiße Scheiben irgendwie bewegen oder andere Formen, je nachdem, was das Lichteffektgerät an den Himmel strahlt. Also solche Sachen. Neuerdings natürlich auch Drohnen verschiedenster Art. Ne? Die sind ja überall erhältlich, kann man kaufen, von klein bis recht groß. Und wenn man da weiter weg ist und die beleuchtet sind zum Beispiel, können die auch eigentümliche Bilder ergeben. Und wir müssen dann versuchen, rauszufinden, ob sich tatsächlich um eine Drohne gehandelt hat. Das ist dann unser Auftrag. Und das sind die 95%, die wir erklären können. So ist es.
Ja, dann brauchen Sie eigentlich auch eine Datenbank oder mehrere Datenbanken, die Sie nutzen müssen. Ne? Also wo sind Flugzeuge hergeflogen? Ist da ein Satellit drüber geflogen? Vielleicht eine Sammlung von Beispielfotos von Drohnen aus allen möglichen Winkeln, Fotos von Ballons, viel Vergleichsmaterial, oder?
Ja, genau, das braucht man. Also zudem braucht man eine sehr hohe Kompetenz darin, diese Stimuli selbst also zu erkennen. Das heißt, man muss diese verschiedenen Erscheinungsformen kennen. Das ergibt sich natürlich automatisch, wenn man lange Fallermittlungen betreibt, weil einem dann über die Fälle natürlich genau diese Sachen vor die Nase gelangen. Es ist auch so, dass wir auf unseren Tagungen schon eigene Experimente gemacht haben. Das heißt also selbst Ballons haben steigen lassen, ja, um einfach zu erfahren, was passiert denn jetzt, wenn ich diesen Ballon hier mit Helium fülle und werfe da noch so einen LED-Blinky rein. Wie sieht denn der aus, wenn ich den ein paar Meter nach oben lasse? Ja, dann macht man Fotos oder Videos und hat dann schönes Vergleichsmaterial. Heutzutage kann man natürlich im Internet sehr viel finden. Ja, also es gibt halt entsprechend Flightradar oder andere Flight-Tracker für Flugzeuge. Und wir arbeiten mit Software, die den Nachthimmel zum entsprechenden Zeitpunkt gut abbilden kann, sodass man dann Sterne und Planeten, wo die jeweils gestanden haben, eindeutig identifizieren kann, sodass man also solche Stimuli sehr schnell dann zuordnen kann. Und ansonsten ist auch YouTube eine gute Plattform, um Beispielvideos, Vergleichsvideos zu finden. Es gibt so viele Menschen, die dort was hochladen und da haben wir auch immer wieder die Chance, zu Beispielvideos zu gelangen, die wir dann auch den Meldern und Melderinnen schicken und sagen, wir glauben, dass das, was du beobachtet hast, sich einordnen lässt als zum Beispiel ein Wetterballon. Vergleichbare Videos sind hier zu sehen. Gerne nochmal anschauen und gucken, sieht sehr ähnlich aus, ob das nicht das gewesen ist. Das heißt also, es gibt nicht die Datenbank. Ne? Also wir versuchen das Ganze ein bisschen zu sammeln als Stimuli, kann man auch auf unserer Webseite abrufen, sehr prägnante solche Stimuli. Aber ansonsten kann man im Internet sozusagen auf Jagd gehen und sammelt man dann natürlich solches Material und kann das dann auch wiederverwenden. Aber es ist ein Stück weit Dynamik drin, wie das beim Internet eben so ist. Und da muss man einfach immer am Ball bleiben.
Ja, aber jeder Fall wird sozusagen bearbeitet und man bekommt auch eine Antwort von der GEP in der Regel. Ne?
So ist es, genau. Also wir hatten jetzt vor kurzem unseren 5000. Fall. Wir haben also über die ganzen langen Jahre hinweg 5000 Fälle im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus bearbeitet. Und es ist schon so, dass es einige Fälle gibt, die noch nicht bearbeitet wurden, aus den verschiedensten Gründen. Es ist aber schon so, dass wir regelhaft mit den Zeugen in Kontakt bleiben und dann auch sagen, ja, das wird jetzt etwas länger dauern, weil wir müssen noch diese oder jene Analyse hier machen. Es ist also nicht sofort gelöst. Andere Sachen sind sehr leicht bearbeitbar. Also typische Fotos, Handyfotos von Vögeln und Insekten ist etwas, was sehr häufig jetzt im Bereich Handyfotografie eingereicht wird, weil eben diese Tiere ja durch ein Foto durchfliegen und dann vielleicht aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit dort eine Flugspur hinterlassen, die man nicht sofort als Vogel oder dann näher an der Linse als Insekt einsortieren kann, ist auf dem nächsten Foto dann aber schon wieder nicht mehr vorhanden, ja, weil das Tier dann einfach nicht mehr da war. Und das ist ganz charakteristisch, wie sowas aussieht. Und so einen Fall kann man zum Beispiel relativ schnell lösen. Und da arbeiten wir halt auch mit vorbereiteten E-Mails und Textbausteinen und natürlich auch Beispielfotos, ne, wo man dann sagt, das, was Sie da fotografiert haben, lässt sich sehr gut als Vogel einordnen. Wir gucken dann zum Beispiel nach so Flügelschlag, der sich dann doch erkennen lässt, auch in so verwischten Spuren. Und dann senden wir wieder Beispielfotos und sagen, ja, das ist sehr wahrscheinlich ein Vogel gewesen, bekommen wir sehr oft. Uns ist aber bewusst, dass man das nicht so einfach erkennen kann. Und deswegen schicken wir Ihnen hier noch Beispielfotos. Dann können Sie sich das anschauen. Und andere Fälle brauchen eine längere Bearbeitungszeit, weil es eben nicht so einfach zu klären ist. Also auch ganz unterschiedlich.
Mhm. Jetzt kommen wir zu den, wo es interessant wird, die 5%. Die haben also all diese Versuche und Filter durchlaufen und man ist einfach nicht drauf gekommen, was es sein kann. Wie geht es dann weiter? Fährt man dann direkt dahin? Stellt man noch mehr Fragen? Was passiert mit diesen Fällen?
Ja, also wir versuchen natürlich so viel Daten wie möglich zu sammeln. Grundsätzlich arbeiten wir ja ergebnisoffen. Das heißt also, wir gehen auch an jeden Fall auf die gleiche Art und Weise erstmal ran. Ich hatte schon gesagt, wir haben strukturierte Instrumente, um erstmal vom Zeugen oder der Zeugin Daten zu erheben, von einem Fragebogen über Sekundärdaten, dass man also sich über das Wetter zum jeweiligen Zeitpunkt oder über mögliche Flugzeuge, mögliche astronomische Konstellationen und so weiter dann schlau macht. Das ist die sogenannte Sekundärdatenerhebung. Dann bildet man zu dem Fall eine Arbeitshypothese. Das heißt also, wir versuchen, das immer zuzuordnen und zu erklären, ja, weil das Ziel ja sein muss, immer eine Erklärung zu finden. Ja, also wir sind als Verein dann erfolgreich, wenn wir auch die Unidentifizierten eines Tages erklärt haben. Das kann aber auch bedeuten, dass wir ein noch unbekanntes Phänomen entdecken. Ja, auch das zählt zur Ergebnisoffenheit dazu. Und diese Arbeitshypothese wird dann, wenn sie nicht völlig eindeutig ist, das gibt es natürlich auch, dann wird sie sehr oft in so einer Art dialektischem Verfahren dann unter den Fallermittlern diskutiert. Das heißt also, der bearbeitende Fallermittler gibt dann sein bis dahin erhobenes und bearbeitetes Material frei und sagt, guckt euch das mal an. Hier, liebe Kollegen, ich habe diesen Fall gehabt und der ist für mich nicht eindeutig zuordnen. Ich neige aber dazu, dass es sich hier um einen Hubschrauber gehandelt hat. Was denkt ihr dazu? Mhm. Ja, dann kann man nochmal andere Sichtweisen einsammeln. Dafür haben wir auch regelmäßige Telefonkonferenzen, wo wir unsere Fälle durchsprechen. Ein wichtiger Bestandteil noch ist, dass die Fälle dann eben klassifiziert werden. Das heißt also, wir ordnen die bestimmten Kategorien zu. Es gibt Klassifikationen wie die von J. Allen Hynek, ganz berühmter US-amerikanischer UFO-Forscher, wo man die Fälle vor der eigentlichen Ermittlung schon einsortieren kann. Ja, also handelt es sich um ein nächtliches Licht, was gesehen wurde, oder war es die berühmte Begegnung der dritten Art? Das heißt also, hat der Zeuge tatsächlich Wesen beobachtet? Ja, das ist die klassische Klassifikation nach Hynek. Das kann dann die Mittel der Wahl dann auch bestimmen. Also wie gehe ich mit der ganzen Sichtung um? Und es gibt weitere Klassifikationen, die uns dann helfen, das Gesehene oder den Fall nach der Ermittlung dann nochmal näher einzusortieren. Das ist die Klassifikation von Alan Hendry, ein ebenso bekannter UFO-Forscher, der auch lange selbst als Fallermittler tätig war und dort sehr viele praktische Erkenntnisse erlangt hat. Und der hat zum Beispiel diesen bekannten Begriff des Good UFO definiert. Das ist also dann eine Klassifikation, wo man sagen kann, was ist denn rausgekommen bei der Fallermittlung? Ja, und die 95%, das sind natürlich alles IFOs, das heißt identifizierte Flugobjekte, die verlieren dann sozusagen ihren UFO, Ihr UFO-Label, man spricht dann von UFOs im weiteren Sinne, wenn die Zeugen uns das melden. Und die übrig gebliebenen, also wenn man alle IFOs, alle erklärten Fälle wegsortiert, dann bleiben die UFOs im engeren Sinne übrig. Und die kann man dann aber auch nochmal näher klassifizieren. Und so ein Gut-UFO ist zum Beispiel eines, das wesentliche anomale Merkmale aufweist, die auch unter ganz extremen Bedingungen wahrscheinlich nicht bei herkömmlichen Erscheinungen auftreten können. Das ist die offizielle Definition. Und da gibt es noch andere, in die man das einsortieren kann, andere Kategorien, wenn man das vielleicht ein bisschen besser einsortieren kann. Und so kann man auch nochmal diesen Grad der Strangeness, wenn man so will, also wie ungewöhnlich ist das, was man da beobachtet hat, kann man das nochmal genauer klassifizieren und dann mit dieser Klassifikation weiterarbeiten, weil man dann Fälle, die ähnlich klassifiziert wurden, dann sozusagen in einen Topf tun kann und gemeinsam untersuchen kann. Und ganz generell geht es uns erstmal vor allen Dingen darum, bei diesen unerklärten Fällen so viel wie möglich Daten zu sammeln, um die für eine weitere wissenschaftliche Untersuchung dann auch zur Verfügung stellen zu können.
Ja. Jetzt bin ich aber neugierig geworden bei den Fällen der dritten Art. Was heißt das genau? Eine Begegnung? Oder ich habe da wirklich das UFO von nahem gesehen oder sogar Insassen? Was heißt das?
Ja, genau. Also Hynek hat diese Definition mit dem nächtlichen Licht und der Tageslichtscheibe begonnen und den Radarvisuellfällen. Das heißt also UFOs, die weiter weg beobachtet wurden, aber zu denen es vielleicht dann Radaraufzeichnungen gab. Und dann beginnen die sogenannten Nahbegegnungen der ersten, der zweiten und der dritten Art. Hynek unterscheidet hier ein UFO, das in recht kurzer Entfernung zum Zeugen gesehen wurde. Das ist eine Nahbegegnung der ersten Art. Das heißt also, das unbekannte Objekt war so nah, dass man da große Details an dem gesehenen Objekt ausmachen konnte. Ja, also Strukturen an der Oberfläche oder wie die Lichter aufgebaut waren und so weiter. Im deutschsprachigen Raum sagt man so ein bisschen so weniger weit weg als 150 Meter. Das ist eine Nahbegegnung der ersten Art. Ja. Bei der zweiten Art ist es dann so, dass es neben diesem Erscheinen in großer Nähe zur Zeugin, zum Zeugen auch zu Einwirkungen auf die Umwelt kommt. Das heißt also, das Objekt, es wird auf einmal windig aufgrund des Objekts. Oder aber mein Haustier, mit dem ich gerade unterwegs war, mein Hund, der fängt an zu bellen und mag gar nicht mehr da sein an dem Ort. Oder aber es kommt gar zu Auswirkungen auf Autos. Motoren werden beeinflusst und schalten sich ab. Oder es gibt elektromagnetische Wechselwirkungen anderer Arten. Kompass spielt verrückt. Oder es kommt gar zu Abdrücken im Erdreich und so weiter. Hier ist natürlich ähnlich wie bei den Radarvisuellfällen immer die Schwierigkeit, dass man im Nachhinein auch die Korrelation als Kausalität nachweisen muss. Das heißt also, ist das Auto wirklich wegen dem UFO ausgegangen oder war ich so aufgeregt und habe am Zündschlüssel rumgefummelt? Ja, also das sind auch Sachen, die sich im Nachhinein vielleicht schwer klären lassen. Nichtsdestotrotz hat man eben die Möglichkeit, über diese Klassifikation, wenn solche Dinge passiert sind, das eben passend einzuordnen, damit man das anders untersuchen kann als ein reines Lichtpünktchen in der Nacht, ja, was weit weg war. Ja, und die Nahbegegnung der dritten Art vom bekannten Film Unheimliche Begegnung der dritten Art betrifft tatsächlich solche Fälle, in denen Personen gesagt haben, ich habe eigentlich nicht nur ein Objekt gesehen, sondern ich habe auch etwas gesehen, was ich als Wesen klassifizieren würde. Also das waren offensichtlich keine Menschen und die haben sich da in dem Objekt bewegt oder die sind gar ausgestiegen oder ich habe sie am Wegesrand gesehen. Auch solche Fälle gibt es auch bei uns im Fundus und auch da gilt natürlich, die muss man anders behandeln als die anderen Fälle und deswegen ist diese Kategorisierung eben hilfreich, sodass man dann sagen kann, dass das war eine Nahbegegnung der dritten Art. Und hier müssen wir nochmal ganz genau nachhaken. Das gibt's auch.
Das gibt's auch. Meint man ja gar nicht, dass es das in Deutschland auch gibt. Aber da kann man ja direkt sagen, okay, Satelliten und Planeten kann es nicht sein. Muss man dann den Beobachter, wird der noch einen psychologischen Test unterzogen oder sowas?
Also üblicherweise nicht. Es ist jetzt nicht so, dass wir regelhaft mit Psychologen zusammenarbeiten. Das würden wir nur machen, wenn, und es kommt auch vor, Personen, die ein solches Erlebnis hatten, UFO gesichtet haben, vielleicht sogar Wesen gesichtet haben, augenscheinlich sehr stark beunruhigt sind durch das Erlebnis, also notleidend sind. Das heißt, denen geht es nicht gut aufgrund des Erlebnisses. Mhm. Und dann müssen wir sehen, dass wir sagen, dass unsere Fallermittlungsarbeit eigentlich hinter dem Zeugen oder der Zeugin zurückstehen muss, weil hier jetzt erstmal etwas anderes dringend ist, nämlich der Person geht es nicht gut. Und dann sind wir in der Lage zu vermitteln an Psychologen, die sich mit Beratungsarbeit für solche Personen auseinandersetzen. Die sind ja unter anderem auch in der GFA mit organisiert und da haben wir also die Möglichkeit, dann solche Personen weiterzuverweisen. Wenn das nicht der Fall ist, dann schauen wir natürlich erstmal selber, wie verhält sich die Person uns gegenüber. Ist das eine kohärente Geschichte, die auch immer wieder auf die gleiche Art und Weise erzählt wird und so weiter. Also das heißt also ganz grob, wir sind natürlich da entsprechend Laien. Wir würden jetzt niemals eine Diagnose stellen oder eine psychologische Einordnung einer Zeugin, eines Zeugen vornehmen. Ja. Man kann aber gucken, ne, ob das Berichtete eben passfähig ist und obwohl das eben ein anormales Geschehen ist, dann trotzdem uns eine Person gegenübertritt, die ansonsten glaubhaft wirkt und einen seriösen Eindruck macht einfach. Und genau sowas kommt vor, ja, also dass Personen dann eben ansonsten ein völlig normales Leben führen und sich völlig normal verhalten und uns auch normal gegenübertreten, aber eben etwas erlebt haben, wovon sie selber völlig verblüfft sind, was sie nicht einordnen konnten. Und ganz genau, dann kann man natürlich die Venus oder den Mond vielleicht erstmal ausschließen als möglichen Stimulus. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass es für die Begegnung nicht trotzdem noch eine Erklärung gibt. Aber diese zu finden ist dann eben die Aufgabe. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil sehr oft sind das dann singuläre Ereignisse. Das heißt also, es tritt nur eine Person an uns heran. Das haben meistens dann nicht mehrere Personen gesehen, sondern sehr oft ist das ein Einzelerlebnis. Und meistens gibt es dann eben auch keine Sekundärdaten. Das heißt, niemand legt uns in dem Bereich Videos oder Fotos vor. Sehr oft ist das dann eben so passiert, über die Zeugen gekommen. Die haben gar nicht daran gedacht, so schnell sozusagen ihr Handy zu zücken. Einige Fälle liegen auch weit genug zurück, dass man sagt, also da haben die wenigsten Leute eine Kamera dabei gehabt, damals zu dieser Zeit. Mhm. Und trotzdem total ungewöhnliche Fälle und sind in unserem Fundus. Und die Frage ist, wie geht man mit solchen Fällen dann um? Ne? Was macht man damit?
Ja.
Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, diese Fälle untereinander zu vergleichen. Und zu sagen, wie ist denn das jetzt mit den Begegnungen der dritten Art? Werden da immer die gleichen Wesen gesichtet? Sehen die Objekte immer gleich aus? Gibt es verbindende Elemente dieser Begegnungen? Spielen die sich immer auf die gleiche Art und Weise ab? Und sowas haben wir tatsächlich versucht, indem wir unsere Gut-UFO-Fälle zunächst mal untersucht haben. Das sind leider nur weniger als 10 und deswegen konnten wir zwar eine Publikation machen. Das heißt, es gibt ein Buch, das man kaufen kann, wo diese Fälle noch mal näher beschrieben sind und wo auch beschrieben wurde, wie die Kollegen rangegangen sind, die miteinander zu vergleichen. Aber das Ergebnis des Vergleiches war eben, wir konnten keine Faktoren finden, bei denen man so ohne weiteres sagt, das ist immer gleich, das kommt immer vor, bei jeder Nahbegegnung, immer dasselbe. Sondern tatsächlich, und das zeigt sich auch im internationalen Fallmaterial, da gibt es ja wesentlich mehr, sehen wir, dass diese Fälle sehr heterogen sind, ganz, ganz unterschiedliche Geschichten erzählt werden und die zum Teil sogar widersprüchlich sind, ja, also unterschiedlichste Wesen, die auch unterschiedliche Aussagen machen. Und das ist ein großes Charakteristikum des UFO-Phänomens per se. Ja, also wenn wir immer die gleichen scheibenförmigen, rot leuchtenden, mit einer Kuppel versehenden Objekte sehen würden, bei denen immer die gleichen Typen Wesen aussteigen, die auch immer dasselbe wollen, ja, dann wäre das UFO-Rätsel meiner Meinung nach längst gelöst. Leider ist es nicht so einfach und diese Erlebnisse unterscheiden sich sehr stark voneinander. Und wir wissen noch nicht, warum das so ist.
Ja, es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob es in Deutschland viel gibt, es gibt ja auch diese Entführungsfälle. Das wäre noch mal mehr als die dritte Art, sondern man wird wirklich ungewollt mitgenommen. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Fälle, wo so ein UFO bei einer Schule gelandet ist und 100 Kinder haben das gesehen. Jetzt nicht hier in Deutschland. Ich weiß auch nicht, ob Deutschland, ist Deutschland zum Beispiel, gibt es so Länder, wo mehr UFOs gesehen werden, so Hotspots? Oder ist das so gleichmäßig verteilt über die Welt?
Man weiß das natürlich nicht so hundertprozentig aufgrund der eingangs geschilderten Schwierigkeit, dass wir natürlich zunächst erst einmal nur die Zeugen haben, die sich auch an uns wenden, ja, und die nichts sagen oder vielleicht woanders hingehen oder das ganze Phänomen anders einordnen, die kommen nicht zu uns. Dann haben wir das Problem, dass in den Ländern natürlich auch UFO-Organisationen vorhanden sein müssen. Die gibt es nicht in allen Ländern der Welt. Ja. Das Material muss irgendwie zugänglich sein, diese Informationen müssen irgendwie zugänglich sein. Und dann gibt es natürlich neben dem Westlichen auch andere Kulturkreise, wo solche Erlebnisse auch unter Umständen gänzlich anders gedeutet werden. Ne. Ja, und deswegen ist es total schwierig, das zu sagen. Es scheint sich aber jetzt nicht um ein Phänomen zu handeln, was in irgendeiner Form A, nur den westlichen Kulturkreis betrifft und B, in unterschiedlichen Ländern total unterschiedlich vorkommt. Also das scheint nicht so zu sein. Aber dadurch, dass es natürlich in den USA, in Frankreich, in Großbritannien, in Deutschland UFO-Organisationen gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen, kommen natürlich die allermeisten Fälle aus diesen Ländern. Und deswegen kennt man also auch das meiste aus diesen Ländern oder aus den englischsprachigen Ländern, einfach schon aufgrund der Sprachbarriere, dass also, keine Ahnung, UFO-Material aus China nicht so ohne weiteres zugänglich ist, weil die entsprechenden Publikationen natürlich auf Chinesisch sind. Ja, also ist gar nicht so einfach zu sagen. Dennoch scheint es so zu sein, dass das an allen Flecken der Erde vorkommt, vielleicht unterschiedlich gedeutet wird und wir gucken müssen, wie man damit umgeht. Und wie schon gesagt, diese Klassifizierung ist dabei sehr wichtig, weil die Hypothese, dass jetzt die ungelösten Fälle sozusagen alle zusammen ein noch ungeklärtes Phänomen ergeben, ist natürlich auch zunächst erst einmal nur das, eine Hypothese. Und es ist durchaus auch möglich, dass die ganzen ungeklärten Fälle mehrere unbekannte Phänomene ergeben. Vielleicht gibt es hinter den ungeklärten Fällen noch unbekannte Naturphänomene. Vielleicht gibt es aber auch einige Fälle, die sich dann doch noch herkömmlich erklären lassen. Das zeigt sich sehr, sehr oft über die Jahre hinweg, dass auch spektakuläre, in der Literatur bekannte Fälle dann doch noch eine Erklärung hinzugefügt wird. Und deswegen muss man natürlich schauen. Und deswegen ist es auch so, dass zum Beispiel Entführungsfälle anders behandelt werden müssen als spektakuläre Sichtungen am Nachthimmel, ja, weil sich da ganz unterschiedliche Dinge dahinter verbergen können.
Ja. Hatten Sie vorhin auch erwähnt, den Begriff High Strangeness. Was heißt das? Was bedeutet das?
Ja, das steckt natürlich auch in dieser Klassifikation drin. Wir versuchen natürlich über diese Klassifikation auch zu erreichen, dass man die Fälle, die einen hohen Grad an anomalen oder zumindest scheinbar anomalen Eigenschaften aufweisen, von denen abtrennen, die man vielleicht dann doch herkömmlich erklären kann, wo nur ein kleines Detail sozusagen von herkömmlichen Stimuli abweicht. Und die Frage ist dann natürlich diese Strangeness, also das Seltsame an dieser an diesem Ereignis, an diesem Fall, den wir gerade untersuchen, wo kommt das her? Ja, also ist das tatsächlich objektiv passiert? Ist es wirklich geschehen? Ist es gar gemessen worden? Also haben wir dazu noch Material, Radar, Dokumentationen oder Fotos oder Videos, die anomalen Eigenschaften zeigen? Oder müssen wir uns auf die Schilderungen der Zeugin, des Zeugen verlassen? Solche Sachen spielen natürlich eine Rolle, wenn man jetzt versucht, Strangeness näher fassen zu können. Und dabei muss man natürlich auch sagen, dass Strangeness über das, was ich jetzt gesagt habe, hinaus nicht weiter definiert ist. Das heißt also, uns mangelt es hier auch noch an der begrifflichen Definition. Also was genau ist diese Strangeness? Das braucht man ja, wenn man dann sagen will, so, das sind jetzt unsere ungewöhnlichsten UFO-Fälle. Da muss ich ja wissen, was ist denn eigentlich ungewöhnlich? Und wir wissen, dass Strangeness relativ ist, dass es eine sogenannte Schein-Strangeness gibt, weil es eben Fälle gibt, wo sich zeigt, dass ein herkömmlicher Stimulus unter total ungewöhnlichen Bedingungen gesichtet wurde und das die Zeugin den Zeugen verrückt gemacht hat, weil eben üblicherweise ein Stern so nicht aussieht, aber aufgrund einer ganz seltsamen Wetterlage und so weiter kam es eben dazu. Und auch das ist ja, ergibt ja dann etwas Ungewöhnliches, nur man kann es eben dann doch noch erklären. Aber es gibt eben auch ungewöhnliche Ereignisse, wo uns die letzte Erklärung fehlt. Und um sich dem aber nähern zu können, wir wollen ja, wie gesagt, möglichst alle Fälle erklären können, und dabei auch uns noch unbekanntes Wissen erlangen oder noch unbekannte Phänomene erkennen können, wenn es die gibt, wenn die dahinter stecken. Und da müssen wir uns dem, was wir Strangeness nennen, in irgendeiner Form nähern. Und da haben wir aktuell ein Projekt, was da läuft, wo wir versuchen jetzt auch die Fälle der GEP, die solche ungewöhnlichen Eigenschaften haben, noch mal besser zu sortieren und dieses Ungewöhnliche rauszuziehen und zu gucken, warum hat die Fallermittlerin, der Fallermittler damals dieses Objekt oder diesen Fall als ungewöhnlich einsortiert? Warum ist da eine hohe Strangeness? Was liegt daran? Und dann kann man das, was man da rausgezogen hat, auch wieder miteinander vergleichen und sagen, war das immer dasselbe? Gibt es da verschiedene Kategorien von Strangeness? Also geht es immer um die Bewegung eines Objekts oder immer um das Leuchtverhalten? Was ist das Strange an den Fällen? Daran arbeiten wir noch.
Es gibt ja in den USA diese berühmte Skinwalker Ranch. Da vermischt sich ja viel, was wir strange nennen können. Und zwar das UFO-Thema zum Beispiel mit Spuk oder Werwölfen. Kann man diese Vermischung auch in Deutschland? Gibt es Fälle, wo sich Spuk mit UFOs mischt oder sich da anomalistische Sachen häufen?
Ja, das ist generell so. Das ist eine weitere Eigenschaft von Strangeness. Ich hatte ja eben gesagt, dass Fälle mit sehr hoher Strangeness, also zum Beispiel Nahbegegnungen der dritten Art, wo also Wesen gesichtet wurden, sehr oft auf Einzelzeugen basieren oder beziehen. Das heißt also, eine einzelne Person hat das nur erlebt, es war leider weiter niemand in der Gegend. Und dabei kommt es oft auch zu Effekten, die sich dann sozusagen, wenn man so will, über das UFO-Phänomen hinausgehen und auch ein Stück weit Paranormales mitbringen. Ja? Also etwas, was zum Beispiel so auf der Grenze ist, ist der sogenannte Oz-Effekt. Ist auch etwas, wo wir nicht wissen, wo das herkommt und wie das entsteht. Sowas ist aus der Psychologie bekannt. Aber die Frage ist, ist es wirklich rein psychologisch einzuordnen? Wenn so eine ungewöhnliche Sichtung beginnt, dann schildern die Zeugen sehr oft, dass sie sich fühlen, als wäre eine riesige gläserne Glocke über sie und ihre Umwelt gestülpt worden. Ja, auf einmal wird alles totenstill. Sie haben den Eindruck, dass da niemand weiter weit und breit, kein anderer, keine Menschenseele mehr zu sehen ist. Und alles ist ruhig und ihre Aufmerksamkeit fokussiert sich und dann passiert was Ungewöhnliches. Ja, also dann taucht zum Beispiel ein Objekt aus, das sie aus nächster Nähe beobachten können, mit allen Strukturen und allem drum und dran. Und die Sichtung spielt sich ab, das Erlebnis nimmt seinen Lauf und irgendwann ist es zu Ende und dann hebt sich diese Glocke auch wieder. Ja? Und der sogenannte Oz-Faktor ist dann fort. Und das ist etwas, was immer wieder geschildert wird. Man könnte sagen, ist das jetzt ein Bestandteil von UFO-Fällen oder tritt das nicht auch bei anderen anomalistischen Erlebnissen auf? Wissen wir nicht genau und vor allen Dingen, wir haben keine Erklärung im Moment für diesen Oz-Faktor, wie der auftritt. Wir können das auch nur dokumentieren und zeigen, dass es bei bestimmten Fällen der Fall ist, auch nicht notwendigerweise immer. Es gibt eben Zeugen, die davon berichten und es gibt Zeugen, die, bei denen sowas nicht aufgefallen ist. Und damit muss man dann einen Umgang finden. Aber ja, sehr oft ist es auch so, dass Leute, die Entführungserfahrungen berichten, das ist ja auch dann sehr oft ein Phänomen, was lebenslang auftritt. Das heißt also, es gibt keine singuläre Entführungserfahrung, sondern die Personen machen diese Erfahrung immer wieder. Und in diesem Kontext gibt es sehr oft paranormale Erscheinungen. Das heißt also, diese Personen werden auf einmal sensitiv gegenüber elektrischen Geräten. Ja, also da gehen irgendwie die Geräte kaputt, wenn die auftauchen. Fernseher funktioniert nicht mehr richtig und so weiter. Oder es kommt zu spukartigen Fällen in deren Wohnumgebung, ohne dass sie das den Entführungserfahrungen zuordnen können, sondern die haben einfach plötzlich auch solche Erlebnisse. Ja? Und das alles bildet so eine Art Konglomerat an anomalen Erlebnissen, die sich durch das ganze Leben dieser Zeugen ziehen. Und es ist auch falsch, dann als UFO-Forscher diese Sachen auszublenden. Sowas ist also auch schon passiert, dass man dann sagt, jetzt konzentriere ich mich aber mal nur auf die Aliens, weil ich will wissen, von welchem Planeten sind die gekommen. Und das mit dem Fernseher, der da immer angegangen ist, das interessiert mich nicht. Das ist aber die falsche Herangehensweise, weil dieses ganze, wie gesagt, dieses Konglomerat an verschiedenen Erfahrungen, das gehört zueinander und macht auch eine gewisse Art Persönlichkeitstypus aus. Dazu gibt es auch, sind Anfang der 90er Jahre in den USA entsprechende Untersuchungen angestellt worden, die dann gezeigt haben, dass es auch möglich sein kann, dass bestimmte Personen solche Begegnungen mit ganz hoher Strangeness dann machen und andere Personen, die andere psychologische Eigenschaften haben, machen das nicht. Ohne dass das ganze Phänomen damit automatisch psychologisch begründet ist. Das heißt das Ganze nicht, sondern das heißt nur, dass es vielleicht Leute gibt, die gegenüber einem Phänomen, was wir noch nicht erklären können, sensitiver sind als andere. Das ist also auch möglich. Mhm.
Also das kann sein, dass diese ganzen Phänomene dieselbe Basis haben, ne? Und vielleicht irgendwo in der Psyche liegen im Endeffekt. Ne?
Also wie gesagt, das können zwei unterschiedliche, ja, das können zwei unterschiedliche Dinge sein. Die Phänomene können eine gemeinsame Basis haben, ohne dass sie notwendigerweise vollständig in unserer Psyche liegen müssen. Ja, vielleicht gibt es externe Faktoren, die da eine Rolle spielen. Auch sowas ist ja ganz gut untersucht. Ja, also gibt Untersuchungen in dem Bereich, dass Orte, an denen also Erdbeben sehr oft auftreten, dass die einen Einfluss auf bestimmte Regionen unseres Gehirns haben können und dann es zu ungewöhnlichen Erlebnissen kommt. Das ist natürlich dann wieder eine Art herkömmliche Erklärung für das Ganze. Ich glaube nicht, dass das für alle ungewöhnlichen Fälle dann immer zutreffend ist. Aber solche Kombinationen kann man sich also vorstellen aus einem externen und einem internen Faktor, die dann dafür sorgen, dass es am Ende zu einem ungewöhnlichen Erlebnis kommt. Und ich glaube, sowohl die externen als auch die internen Faktoren haben wir noch nicht hinreichend untersuchen können bislang.
Ja. Ja, ich meine, die Aufgabe der GEP ist es, das U von dem UFO wegzukriegen. Ja, sie wollen rausfinden, was das ist. Okay, die 95% findet man raus, die 5% nicht. Jetzt neben den Fallermittlungen erarbeiten sie auch Theorien und haben sie wahrscheinlich noch andere Projekte. Ne? Ich denke, man will ja auch selber mal in den Himmel schauen. Wenn man so viele Berichte darüber hört, dann kann man ja meinen, gucken wir doch auch mal selber. Es gibt ja dieses Galileo-Projekt zum Beispiel von dem Avi Loeb, der das Ziel hat, jetzt also ein ziviles Projekt, was versucht, mit moderner Technik den Himmel zu beobachten. Und zwar mit guten Kameras und mit einem Passivradar und allem Möglichen, damit man endlich gute Sensoren hat, um UFOs aufzunehmen. Macht die GEP auch Unternehmungen in diese Richtung?
Ja, grundsätzlich ja. Das hängt natürlich immer davon ab, wer sind unsere Mitglieder, was bringen die für Interessen mit und wo möchten die sich gerne betätigen. Das ist also ganz unterschiedlich und ist natürlich auch freigestellt. Niemand wird bei uns zu irgendwas verpflichtet, ist ja alles ehrenamtliche Arbeit. Und wir haben aber durchaus technisch interessierte Kollegen, die also auch sagen, was ich berichtet habe, ja, also dass eine Zeugin, ein Zeuge unsere einzige Möglichkeit oft ist, Datenmaterial zu sammeln, das ist natürlich ein Problem eigentlich für die UFO-Forschung, denn wir wollen ja, wenn wir uns um die Objekte kümmern, die da gesichtet wurden, eigentlich an dieses Objekt ran. Was ist das gewesen? Ja, und da muss man ja nicht notwendigerweise über einen Menschen gehen, sondern man kann auch versuchen, diese messtechnisch zu erfassen. Und da gibt es also bei uns Kollegen, die sich damit beschäftigen, wie kann man Kamera und eine Festplatte so aufbereiten, dass man die in so eine kleine, kompakte Box steckt und dann jemanden, der immer wieder mehrfach also UFOs sichtet, die dem zuschicken. Und der hat dann die Möglichkeit, also dieses Ding dann einfach einzuschalten und laufen zu lassen und uns dann wieder zurückzusenden. Und dann haben wir eine Möglichkeit, Stück weit unter kontrollierten Bedingungen auf Datenmaterial zuzugreifen, was dann mit dieser Kamera dann erfasst wurde und auf diese Festplatte gespeichert worden ist. Das ist so die eine Möglichkeit, wo wir dann trotzdem mit den Zeugen gemeinsam arbeiten und andere Mitglieder bauen an Kamerasystemen, die sie selber bei sich aufs Dach stellen wollen und die ein Stück weit dem Galileo-Projekt entsprechen. Natürlich haben wir nicht die gleichen finanziellen Mittel wie dort an der Harvard-Universität, aber das wird ja alles immer erschwinglicher. Ja? Also die Technik, die man heutzutage einsetzen kann, da hat man vor 10 Jahren noch davon geträumt, ja, dass man solche guten Kamerasysteme erwerben kann. Und die Kollegen, die da aktiv sind, stecken da natürlich drin und haben die Möglichkeiten dann auch zu sagen, also wenn man diese und jene Systeme verwendet und dann das damit noch koppelt und ich schreibe die Software dafür, dann hat man die Möglichkeit, vielleicht neben dem reinen Kamerabild dann auch noch weitere, vielleicht elektromagnetische Sachen zu detektieren. Und dann können wir gucken, ob da nicht was Seltsames auftaucht am Nachthimmel. Oder aber auch eben dann gesteuert, dann, wenn man sagt, da ist jetzt, gab es jetzt viele Sichtungen und ach, meine Kamera ist dauerhaft gelaufen, was habe ich denn für Material an diesem Tag, wo so viele Leute was gesehen haben in meiner Gegend, was habe ich denn da drauf? Also solche Projekte machen wir auch. Und es ist natürlich spannend zu sehen, ob wir durch die rein messtechnische UFO-Forschung, wo es also keine Subjekte sozusagen gibt, die wir befragen, das gleiche Phänomen erfassen können oder etwas anderes erfassen oder gar nichts erfassen. Das ist natürlich völlig offen, ja, im Vergleich zu dem, was wir bisher jetzt über viele Jahrzehnte machen, dass wir also die Zeugen befragen. Was habt ihr denn erlebt? Ja, also da kann es noch zu Überraschungen kommen und ich bin persönlich sehr gespannt, was da sich in den nächsten Jahren tun wird.
Ja, ich meine, rein statistisch, wie viel Sichtungen gibt es denn in Deutschland zum Beispiel pro Tag, die gemeldet werden? Ich meine, die anderen kennt man nicht, aber was kommt da so rein?
Ja, wie gesagt, das ist ganz schwer zu sagen, weil das Verhalten natürlich auch nicht immer dasselbe ist. Die Melder sind in den Sommermonaten sind sie mehr draußen und mehr unterwegs. Ja, da wird natürlich mehr gesichtet. Ne? Also so eine Handvoll Sichtungen pro Monat sind eigentlich immer drin. Aber es gibt auch große Sichtungswellen. Ja, also wir hatten 2007, 2008 eine extrem starke Sichtungswelle. Da haben wir also so viele Meldungen reinbekommen, dass wir richtig überfordert waren und das gar nicht mehr bearbeiten konnten. Und der Hintergrund waren tatsächlich die bereits benannten Himmelslaternen. Die waren nämlich damals dann in Deutschland eingeführt worden und konnten in jedem Discounter für wenige Euro erworben werden. Und dann haben natürlich ganz viele das ausprobiert. Und das Objekt am Nachthimmel war für uns Deutsche einfach neu. Ja, also es ist so noch nicht aufgetreten. Und das kam zu ganz, ganz vielen UFO-Sichtungen. Und sowas sorgt uns natürlich, also dass es nochmal zu sowas kommt, wenn ein neuer Stimulus bei uns auftaucht. Wir hatten also die Befürchtung, dass mit den Drohnen was Ähnliches passiert, aber da das dort nicht so schlagartig ist, sondern halt, Drohnen wurden halt Schritt für Schritt sozusagen eingeführt, auch in den unterschiedlichsten Größen und Formen und nicht so mit einem Schlag, so jetzt gibt es diese Himmelslaternen, kannst du überall kaufen. Blieb da die große Sichtungswelle aus, aber theoretisch kann sowas jederzeit wiederkommen und natürlich auch mit ungeklärten Fällen, auch sowas, denken wir an die Belgienwelle, da sind ja viele der Sichtungen bis heute noch ungeklärt und so ein Wellenverhalten ist sehr typisch und wir wissen noch nicht, woran das liegt. Es kann natürlich auch sein, dass die Medienberichte dann eine Rolle spielen, das hat sich ja gezeigt, dann taucht es in allen Zeitungen und in allen Fernsehsendern und so weiter dann auf und plötzlich schauen natürlich mehr Menschen an den Nachthimmel und allein schon dadurch kann es zu mehr UFO-Sichtungen kommen und so ist dieses Verhalten sozusagen der UFO-Melder ganz unterschiedlich und es ist kein konstanter Strom, der bei uns reinkommt, sondern ein Stück weit abhängig von Tageszeit und Sommer versus Winter und eben diesen UFO-Wellen, die man ganz schwer vorhersagen kann. Aber wenn sie da sind, dann weiß man das.
Ja, weil was ich nicht verstehe ist, jetzt hat das Militär, guckt ja, es gibt Satelliten so seit den 60er Jahren, die auf die Erde gucken. Und die wurden ja immer besser. Und zum Beispiel das Hubble-Teleskop ist eigentlich ein umgebauter Spionagesatellit. Also es gibt von dieser Art, gibt es viel mehr, die in unsere Richtung nach unten schauen, als nach oben in den Kosmos. Das heißt, das Militär sammelt unglaublich viele Daten. Ne, die haben Bilder, die im Infrarotbereich, Radarsatelliten. Ich tippe, die beobachten fast jeden Quadratmeter in Echtzeit. Müssten die nicht unglaublich viele UFOs aufnehmen? Oder tun sie das vielleicht?
Ja, also zumindest müssten sie es. Ne? Also wenn man Hochrechnungen Glauben schenkt, dann sind ja selbst die ungewöhnlichen Fälle jetzt nicht so selten, dass man sagt, da ist seit Jahrzehnten keiner aufgetreten. Das ist ja nicht der Fall. Sondern, ne, also die sind ja da und die müssten tatsächlich gemessen werden, werden sie aber nicht. Und auch das ist noch ein ungeklärter Aspekt am UFO-Phänomen. Warum kriegen wir die UFOs eigentlich nicht vernünftig vor die Kamera? Ja. Ja, und das harrt einer Erklärung. Man kann natürlich jetzt sagen, ja, das ist so, die kommen auch vor die Kamera, aber die Kollegen zeigen uns das nicht. Das Problem ist eben aber, dass diese Erklärung nicht mehr so ganz zu den aktuellen Gegebenheiten passt. Einerseits kommt man da natürlich sehr leicht ins Verschwörungsdenken, wenn man überlegt, wie viele Personen alleine in den USA, in einem Staat wie den USA sozusagen dann dieses Geheimnis vertuschen müssten. Ja, und ob das tatsächlich über diese vielen, vielen Jahrzehnte denn überhaupt möglich wäre, ohne dass da mal jemand wirklich konkret die Wahrheit aussagt. Und mit konkret meine ich also auch belastbare Fakten. Es gibt ja immer wieder auch im UFO-Bereich Whistleblower, die dann sagen, ja, ich habe in der Area 51 gearbeitet und da sind diese und jene Sachen aufgetreten. Die berichteten Fakten stellen sich aber immer im Nachhinein als entweder nicht so richtig nachvollziehbar oder als widerlegt heraus. Ja, und jemand, der tatsächlich dann Aussagen macht, wo man sagt, boah, das ist genau. Und wenn ich dann in die Richtung gucke, dann taucht das Objekt auf. Das ist ja irre. Sowas ist eben noch nicht vorgekommen. Und Wir hatten ja nun 2021 den Pentagon-Bericht. Das heißt also, wir haben vom Verteidigungsministerium der USA die ganz klare Aussage bekommen, ja, bei uns werden UFOs aufgenommen und gemessen und wir wissen nicht, was das ist. Das heißt also, es gibt solche Aufnahmen, aber das scheinen nicht die Satellitenaufnahmen zu sein, an die wir denken. Wenn wir sehen, was da für UFO-Videos veröffentlicht wurden, dann waren das ja solche, die durch Zufall aufgenommen wurden, bei irgendwelchen an Flugzeugen montierten Wärmebildkameras zum Beispiel. Ja. Und damit muss natürlich auch klar sein, mit der Veröffentlichung des Pentagon-Berichts braucht man eigentlich jetzt nicht mehr zu sagen, dass die USA da in irgendeiner Form was vertuschen. Ansonsten würde da gar nichts mehr zusammenpassen. Ja, also warum versucht man da öffentlich dann noch in dieser Form sozusagen nochmal ein nationales UFO-Programm anzustoßen, wo dann viele, viele Gelder versenkt werden und wo auch Personal sich damit beschäftigen muss, ja, also bei den entsprechenden militärischen Organen, staatlichen Organen müssen ja dann Leute sitzen, die sich mit den Sichtungen auseinandersetzen. Warum diese ganze Mühe, wenn der Staat eigentlich insgeheim schon weiß, was dahinter steckt und das sogar recht viele wissen, das passt natürlich nicht zusammen. Und deswegen ist natürlich auch die weitere Entwicklung in den USA jetzt spannend. Wie wird das weitergehen? Erhalten wir ein weiteres Projekt Blue Book, was ja über viele Jahrzehnte lief und letzten Endes das Militär dann überfordert hat mit der Vielzahl der Sichtungen und man sich nach einem Abschluss des Ganzen gesehnt hat, ohne tatsächlich auf eine Erklärung zu kommen, genauso wie wir jetzt zurzeit dastehen. Oder schafft man es hier dann doch, Material zu sammeln, das uns ein bisschen weiterbringt und das uns auf Fotos oder Radarbildschirmen oder ähnlichen Sachen dann Dinge zeigt, die wir nicht erklären können, die uns aber einen Anker geben, wo wir sagen, jetzt können wir aber in die Richtung weiter untersuchen, weil jetzt haben wir ein Detail, das haben wir die ganze Zeit nicht gehabt. Und vielleicht geht das Ganze in die Richtung. Das wäre natürlich spannend.
Das wäre spannend, weil ja, die haben 140 Fälle, wo sie sagen, wir wissen nicht, was es ist. Das heißt, die haben ein Foto oder vielleicht zwei Quellen, Radar und ein Foto. Aber garantiert wurde dieser Fleck Erde nochmal von oben, von einem Satelliten beobachtet. Und das rücken die halt nicht raus. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wenn dieses Galileo-Projekt jetzt erfolgreich wäre, das heißt, die stellen da ihre Sensoren auf und weiß nicht, ein, zwei Monate später nehmen die direkt ein paar UFOs auf. Dann ist ja klar, dass die häufig sind und dann werden die Staaten ja auch ein bisschen unter Druck gesetzt, oder? Da mehr zu veröffentlichen, weil dann weiß man, okay, ihr habt viel aufgenommen, weil da einfach viel rumfliegt. Oder was ja, sein kann, das Galileo-Projekt findet gar nichts, ne?
Ist es auch denkbar, dass das Galileo-Projekt dann auf wiederum andere Projekte stößt, wo man innerhalb der USA versucht, neue Flugzeuge zu testen und ähnliche Geschichten? Ich meine, das ist ja das, was sich hinter der Area 51 verbirgt. Mhm. Ja? Also dort wurden neue Flugzeuge getestet und das ist etwas, wo das US-Militär ganz sicher nicht wollte, dass das jetzt auf allen Kameras auftaucht, weil die dann noch Jahrzehnte später in Kriegen dann zum Einsatz gekommen sind. Ja. Die Stealth-Fighter und Stealth-Bomber, die dort entwickelt worden sind. Ja, inzwischen ist das völlig veraltete Technologie, für uns immer noch spannend aufgrund der Umstände, mit denen das damals eben, wie gesagt, dann ans Licht kam. Aber das kann natürlich auch sein und kann natürlich dazu führen, dass man dann sagt, also das ist ja nett, dass ihr hier so viele Aufnahmen macht, aber dabei, und das ist immer das wichtigste Antriebsziel der staatlichen UFO-Forschung, dabei wird unsere nationale Sicherheit bedroht. Ja, also das US-Militär oder auch das Militär anderer Staaten, das sind keine Wissenschaftler. Die haben keine Lust, interessante Theorien aufzustellen und dann zu be- oder zu widerlegen, sondern die haben einen ganz konkreten Auftrag, nämlich sie sollen ihren jeweiligen Staat, ihr soll jeweiliges Land schützen. Und das ist natürlich auch richtig so. Und dementsprechend gucken die nach allem, was in irgendeiner Form eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellt. Denken wir an 9/11. Man möchte in den USA natürlich nicht, dass sich so ein Vorfall wiederholt. Denn auch das war zunächst ein ungeklärtes Objekt, was sich dann rausstellte als ein entführtes Flugzeug, was dann katastrophalen Schaden angerichtet hat. Und solche Sachen fallen natürlich sofort in das Hoheitsgebiet des US-Militärs und damit müssen die sich auseinandersetzen. Diese Arten von Objekten haben aber natürlich andere Eigenschaften als die Objekte mit hoher Strangeness, die für uns das Interessante sind. Und das kann natürlich auch nochmal dazu führen, dass hier die Untersuchungsgegenstände und auch die Messmethoden dann ein Stück weit auseinandergehen. Weil natürlich solche Erlebnisse, wie wir sie untersuchen, dann vielleicht gar nicht so stark im Fokus des Militärs dann stehen, weil die sagen, ja, das war zwar auch irgendwas Komisches, bedroht aber nicht unsere Sicherheit. ist keiner verletzt worden, alles gut, ist nur eine Einzelperson betroffen gewesen, untersuchen wir nicht weiter. Aber dieses andere Objekt da, das da über die Atomwaffenbasis geflogen ist, das fanden wir jetzt nicht so witzig. Da müssen wir noch mal gucken, was dahinter gesteckt hat. Und das sind wiederum Fälle, wir kennen das ja, solche Objekte gibt es ja, aber da haben wir als GEP natürlich sehr schlechte Möglichkeiten, solche Fälle näher zu untersuchen, weil die natürlich stark ins militärische Gebiet fallen.
Ja, ja, das sind auch mit die erschreckendsten Fälle, finde ich. Weil, egal, wer, das war, ne, Sie sprechen die Fälle an in den USA, wo irgendwelche Lichter über so einem Atomwaffenstützpunkt erschienen sind und dann wurden die Raketen halt abgeschaltet. Oder in Russland angeblich auch mal eingeschaltet, was irgendwie noch erschreckender ist. Egal, wer diese... wer das war oder welcher Staat, das ist schon eine Machtdemonstration, die sehr einschüchternd ist, finde ich. Es ist ja dann auch eine Nachricht, die damit geschickt wird. Und eine Art Kommunikation, kann man sagen, oder nicht? Also ne, wenn ich da hinfliege und sage, ich kann da eine Atomwaffen jederzeit abschalten, das soll schon was heißen.
Naja, das ist natürlich eine Interpretation des Geschehenen, ne, die sehr gut auf unsere menschlichen Verhältnisse passt, wenn wir sagen, da möchte jemand etwas demonstrieren. Man muss natürlich da auch wieder weit von vorne anfangen und gucken, was ist jetzt wirklich genau passiert? Was wurde gesehen? Warum ist irgendeine Anlage in Mitleidenschaft gezogen worden? Oder war es überhaupt eine Mitleidenschaft? Was ist da genau aufgetreten? Und da, das meinte ich vorhin mit, das ist natürlich für uns jetzt aus Deutschland heraus ganz schwer, weil man da natürlich, da müsste man Interviews mit den Beteiligten führen, da müsste man sich die Anlagen anschauen, da müsste man gucken, wie es dort zu Fehlern kommen kann, ob das wirklich zusammenhängt, ja, um das wirklich lückenlos zu beweisen. Und das können wir natürlich nicht leisten, zumal das alles unter Geheimhaltung steht. Mhm. Und das Militär wird solche Sachen untersuchen. Aber tatsächlich ist es ja so, würden sich daraus konkrete Anhaltspunkte ergeben. Also da ist was passiert, das hat was abgeschaltet. Dann würde natürlich das Militär auch versuchen, Möglichkeiten zu finden, sich dagegen zu wappnen. Ja, und derartig ist es uns zumindest jetzt hierzulande nicht bekannt. Also hat man versucht, da irgendwelche Störsender einzubauen oder hat man in irgendeiner Form etwas verändert nach dem UFO-Vorfall an dieser Basis oder an dieser Einrichtung. Aber auch das wissen wir nicht. Ja, also das heißt, da sind wir ganz viel auf Hörensagen angewiesen. Das macht es uns natürlich schwer, solche Fälle richtig vernünftig einordnen zu können, weil wir da eigentlich ganz am Anfang stehen. Man kann viel spekulieren, aber das hilft sehr oft dann nicht weiter, weil wir nicht über die genauen Details Bescheid wissen. Und das ist natürlich dann schade, wenn es in dem Bereich dann mal zu näheren Veröffentlichungen kommt, auch wenn es vielleicht am Ende dann herkömmliche Ursachen gewesen sind und das Militär könnte das lückenlos aufklären, dann ist ja auch gut. Wäre in jedem Falle trotzdem spannend zu wissen, gibt es da nähere Aufzeichnungen dazu bei den Leuten, die auch die Möglichkeit hatten, das dann wirklich näher zu untersuchen, was da wirklich passiert ist.
Ja. Hat die GEP auch, gibt es eine politische Mission oder Wünsche, dass sich politisch was ändert oder dass es neue Richtlinien gibt oder irgendwelche Erleichterungen oder mehr Aufklärung für die Bevölkerung?
Also man kann es nicht direkt eine politische Mission nennen, aber wir haben natürlich eine wissenschaftliche Mission. Also zunächst einmal ist es so, dass sich die GEP zu einem wissenschaftlichen Vorgehen als solchen bekennt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Wir sind ein ehrenamtlicher Verein. Wir könnten auch alle zum Bowling gehen. Ja. Solche Vereine gibt es auch und das ist auch völlig legitim. Und da muss man sich nicht über wissenschaftliche Grundsätze Gedanken machen. Ja. Aber wir haben gesagt, wir wollen das UFO-Phänomen weitestgehend mit wissenschaftlichen Mitteln und wissenschaftlicher Herangehensweise untersuchen. Wir wollen uns dabei nicht in den Bereich einer Art Pseudowissenschaft begeben, dass wir also Mittel anwenden, die nur nach außen den Schein haben, irgendwie wissenschaftlich zu sein. Und wenn man dann genauer nachguckt, stellt sich heraus, dass wir da nicht legitim vorgehen, sondern wir wollen sehr streng wissenschaftliche Maßstäbe anlegen, soweit wir das können. Und in dem soweit wir das können, steckt natürlich auch die wissenschaftliche Botschaft. Wir sind ein eingetragener Verein in Deutschland. Wir arbeiten ehrenamtlich. Das heißt, wir machen das alles in unserer Freizeit. Und wir haben natürlich dadurch sehr begrenzte Ressourcen und Mittel. Würde das Thema UFOs in irgendeiner Form in anderer Form untersucht werden können, in Kooperation zum Beispiel mit wissenschaftlichen Instituten und mit Hilfe einer entsprechenden Förderung, könnte man natürlich bestimmte Projekte, die wir jetzt machen, mit ganz anderen Ressourcen auch aufziehen. Und ja, mit dem Institut für Extraterrestrik an der Universität Würzburg sieht man, dass solche Dinge jetzt tatsächlich auch kommen. Dort beschäftigt sich ja Professor Kajal auch mit der messtechnischen UFO-Forschung und es gibt eine Kooperation. Die GEP ist Mitglied in diesem Institut. Da kann man also Mitglied werden oder assoziiertes Mitglied werden, wenn man sich mit ähnlichen Themen beschäftigt. Und wir haben eine sehr gute Kooperation. Das heißt, wir tauschen auch Fälle miteinander aus. Und das heißt also, da hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen was getan, etwas, was man vorher nie gedacht hatte, dass also tatsächlich UFO-Forschung als solches, Forschung zu UAPs, zu Unidentified Aerial Phenomena im weiteren Sinne an einem wissenschaftlichen Institut Fuß fasst. Sowas ist also heute möglich, auch im Lichte vielleicht der Entwicklungen in den USA. Und da ist uns natürlich an Kooperationen gelegen. Das heißt also, wir haben weniger eine politische als eine wissenschaftliche Mission, als dass wir versuchen wollen, natürlich mehr Ressourcen in die UFO-Forschung zu packen, ohne dass wir jetzt sagen, UFO-Forschung muss zum Studienfach werden. Ja, also uns ist bewusst, dass natürlich die UFO-Forschung auch solche auch Schwierigkeiten hat. Der Begriff UFO ist negativ definiert. UFO ist eine Restekategorie. Alles, was ich nicht erklären kann, ist ein UFO. Das macht es sehr schwierig. Und dann dieses Thema, dass es so viele verschiedene Disziplinen gibt, mit denen man sich beschäftigen können muss, ja, also von der Astrophysik bis hin zur Wahrnehmungspsychologie, das macht es natürlich sehr schwierig, das UFO-Thema als Ganzes in wissenschaftliche Fachgebiete einzuordnen, ja, weil je nachdem, was man da tut, sind ganz unterschiedliche Kenntnisse und Kompetenzen erforderlich und die hat bei uns auch nicht jedes Mitglied, ja, also wir sind keine Universalgenies, sondern wir haben Leute, die sich in diese und in jene Richtung besser auskennen und manchmal muss man dann interdisziplinär arbeiten und seine Kompetenzen kombinieren, auch um zur Lösung eines Falles zu gelangen. Aber das alles würde natürlich viel besser gehen, wenn wir da noch bessere Förderung und noch bessere Finanzierung erhielten. Dann bliebe es sozusagen nicht bei einer Arbeit in der Freizeit. Und vielleicht wäre dann das ein oder andere Projekt, was wir machen und was sich über viele Jahre hinzieht, dann viel schneller sozusagen würde zu einem Ergebnis kommen. Und damit kann man dann natürlich was anfangen. Denn auch nach 50 Jahren ist es tatsächlich so, das UFO-Rätsel ist nicht gelöst. Und wir möchten es aber lösen. Und um dahin zu kommen, sind Anstrengungen vonnöten. Also es handelt sich offensichtlich um keine einfach lösbare Fragestellung. Vielleicht auch, weil sich dahinter so viele unterschiedliche Fragestellungen verbergen, die man auch unterschiedlich klären muss. Und auch dahin, das anzuerkennen und da einen Weg hinzufinden, diese Fragestellungen anzugehen, muss man erstmal kommen. Und da stehen wir noch davor.
Ja. Ich meine, das Stigma ist scheinbar nicht mehr da, was schon mal der erste Schritt ist. Ne? Es wird universitär jetzt geforscht, das ist schon mal super. Und dann kommt auch so mehr Geld rein, Fördermittel, und man kann professioneller arbeiten. Das Thema, ja, es wird, ich glaube, je mehr man sich damit befasst, umso komplizierter wird es. Ne? Also das öffnet sich immer mehr, das Feld, durch diese High Strangeness und durch die Technik, die wir haben, und gleichzeitig schwirrt immer mehr durch die Luft, was ausgeschlossen werden muss. Die Arbeit wird ihnen nicht ausgehen. Gibt es mehr Mitglieder in letzter Zeit?
Also in letzter Zeit steigen unsere Mitglieder tatsächlich leicht. Vermutlich eben auch darum, wie das Thema in den Medien zurzeit behandelt wird, dass das also der Grund ist. Und klar, die Interessenslage ist da. Wir haben natürlich solche Sachen auch schon mitgemacht, aufgrund der langjährigen Vereinsgeschichte, wenn man an die 90er Jahre denkt, mit dem Aufkommen von Akte X und verwandten Serien und Science-Fiction-Filmen wie Independence Day, gab es damals natürlich diesen Mystery- und Science-Fiction-Boom und auch das hat zu einem Anwachsen der Mitgliederzahl geführt und Anfang der 2000er ebbte das dann ab und so ebbten auch unsere Mitglieder wieder ab. Das heißt also, vielleicht ist auch hier eine Art Wellenphänomen zu beobachten. Eine wichtige Erkenntnis ist aber, mit dem Versuch, das UFO-Rätsel zu lösen, ist natürlich auch immer so ein bisschen der Anspruch da, da löst sich unser Fachgebiet auf. Ja, also es gibt danach keine UFO-Forschung mehr. Und das ist natürlich etwas, was wir jetzt aus den Wissenschaftsgebieten auch nicht kennen. Ne? Also nur weil man die psychologischen Eigenschaften und Reaktionen des Menschen immer besser versteht, wollen wir ja eigentlich nicht die Psychologie als Fachgebiet abschließen. Ja, also die wird es immer geben, weil es auch da immer komplexere, immer kompliziertere Themen gibt, sich das Thema Psychologie immer weiter auffächert und immer neue Erkenntnisse gesammelt werden. Und das kann uns auch mit dem UFO-Phänomen oder der Anomalistik als solcher passieren, dass wir hier auf immer neue Aspekte stoßen. Das ist nichts Illegitimes. Ja, also das wäre jetzt nicht zu erwarten, dass man sozusagen die Antworten auf die großen Fragen jetzt findet und danach ist man sozusagen fertig und ordnet das Ganze einem physikalischen Thema zu und dann ist das Ganze Physik. Ja, ich glaube, davon sind wir weit, weit entfernt und das wird noch lange dauern, bis man Teile des Phänomens solchen Aspekten zuordnen kann. Aber es ist ja gut, wenn es dahin dann kommt, weil dann kann man sich natürlich in den jeweiligen Fachdisziplinen dann näher damit auseinandersetzen. Aber UFOs werden weiter gesichtet werden und damit müssen wir uns einfach auch in der Zukunft auseinandersetzen.
Ja, gut. Kommen wir langsam zum Schluss, wo Sie sagen Zukunft. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft und was meinen Sie, wo die UFO-Forschung so in 10, 20 Jahren ist? Vor allen Dingen auch das, was wir gerade in den USA sehen. Sehen Sie das eher positiv, das wird sich weiterentwickeln oder eher wie die Forschungsprojekte davor, wie Blue Book und so, sich verlaufen?
Ja, da gibt es natürlich verschiedene Abhängigkeiten und Aspekte. Es ist so, die GEP ist, wie gesagt, jetzt 50 Jahre alt. Wir haben Anfang November unsere Tagung. Da wollen wir natürlich über genau dieses Thema dann auch nochmal gemeinsam sprechen. Da kann sich jeder, der das möchte, einen Überblick verschaffen, was hat die GEP in 50 Jahren erreicht. Und wir hoffen natürlich auf 50 weitere Jahre UFO-Forschung in der GEP. Gucken also auch ein bisschen langfristiger, auch wenn das natürlich schwerfällt. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die aktuellen Erkenntnisse und Projekte auf dem Gebiet ein Stückchen etwas Neues erbringen, dass man also nicht auf denselben Erkenntnissen stehen bleibt. Dafür ist es wichtig, bestimmte Aspekte des UFO-Phänomens anzuerkennen. Eine Gefahr ist also, das Ganze in diese klassische Nuts- und Bolts-Ecke zu stecken und zu sagen, UFOs, das sind Flugobjekte, ja, aus Schrauben und Nieten konkret übersetzt. Und wir müssen herkömmlich an diese Sache rangehen. Wenn wir das ausschließlich tun würden, würden wir die vielen psychologischen Aspekte des UFO-Phänomens vernachlässigen und wir würden nicht zu einer Lösung aller UFO-Fälle gelangen können. Und umgekehrt, wenn wir uns ausschließlich mit dem Thema psychologisch und mit den Zeugen beschäftigen und nicht nach den harten Daten schauen, dann werden wir Dinge übersehen, die sich nur durch Messtechnik erlangen lassen. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, dass diese Kombination der verschiedenen Disziplinen miteinander einerseits den Reiz ausmacht, das Ganze zu untersuchen, auch für mich ganz persönlich. Wäre das UFO-Phänomen etwas, was man mit Mitteln der Informatik untersuchen könnte, wäre ich wahrscheinlich kein UFO-Forscher. Aber diese Verbindungen werden ja geschaffen und es werden verschiedene Dinge erledigt. Und natürlich durch das Fortschreiten der Technologie und der Möglichkeiten der Erkenntnisse, wir haben natürlich auch heute ganz andere Erkenntnisse aus Wahrnehmungspsychologie und Astronomie als noch vor Jahrzehnten. Ja, das heißt also, wir haben auch die Möglichkeiten, ganz anders ranzugehen, als das damals Blue Book gemacht hat. Man muss ja sich überlegen, dass da Aktenschränke voller Schreibmaschinenpapier waren und Büros, die sozusagen auf dem Postwege und durch das in die Hand nehmen des Telefonhörers dann UFO-Sichtungen weitergegeben haben. Und all das braucht man heute nicht mehr zu machen. Wir haben ganz andere Möglichkeiten und es ist natürlich Aufgabe dieser Projekte und Bemühungen, diese Möglichkeiten zu nutzen. Wir selber machen das, wir sind im Internet präsent. Nur deswegen erreichen uns heutzutage die Zeugen auch noch, denn niemand würde uns jetzt noch einen Brief schreiben. Also das kommt ganz selten vor, war früher aber der Standardweg. Und deswegen ist so ein Stück weit meine Hoffnung, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch mit dem Voranschreiten der wissenschaftlichen Erkenntnis und der technischen Möglichkeiten sich hier auch bessere Möglichkeiten ergeben, das UFO-Phänomen zu untersuchen. Nichtsdestotrotz darf man als UFO-Forscher nie in eine Wartehaltung verfallen und sagen, das klärt sich irgendwann von alleine, die USA kommen dann irgendwann und erklären uns, was es gewesen ist. Ich glaube, wir müssen unser Schärflein beitragen und das tun wir mit den Fallermittlungen hier vor Ort in Deutschland und wollen natürlich auch weiterhin eine Anlaufstelle bleiben für Personen, die gerne wissen wollen, was sie da gesehen haben, auch wenn es vielleicht etwas ist, was wir auch als Verein und als Experten dann am Ende nicht erklären können. So hilft das dennoch den Zeugen weiter und diese Aufgabe wird es immer weiter geben, die wird weiterhin bestehen, weil wie gesagt, hinter den noch ungeklärten Fällen verstecken sich bestimmt noch ganz unterschiedliche Phänomene, die wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise dann erklären können. Und das eine wird vielleicht schneller bekannt werden und das andere noch viel länger dauern. Aber das sind die Sachen, die uns über die nächsten Jahrzehnte beschäftigen werden. Und da kann man noch viel, ganz gleich, ob ehrenamtliche oder wissenschaftlich fundierte und finanzierte Arbeit reinstecken. Aber man sollte es tun. Das wäre mein Plädoyer.
Ja, gut. Der Meinung bin ich auch. Lieber Herr Hamon, vielen Dank für den Einblick in das Thema UFO-Forschung in Deutschland. Das war sehr interessant. Und ich hoffe, wir reden nochmal zusammen.
Ja.
Und auch vielen Dank an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal.